ganz so verständlich. Ich bin vor 27 Jahren, habe ich hier nach Deutschland hergeheiratet, und zwar den Ernst Münzmeier in Pfuhl. Der war verwitwet mit 4 Kindern, mit 4 Söhnen. Und später haben wir noch 2 weitere gemeinsame Kinder gekriegt, auch 2 Söhne. Also ich habe mit 7 Männern zeitweise im Haus gelebt. Und vor 9 Jahren ziemlich genau ist mein Mann in den Skiferien gestorben, hatte Herzversagen und ist gestorben da. Ich denke, diese Sachen sind wichtig zu wissen, damit ihr auch die Aussagen, wo ich mich zum Teil drauf beziehe, verständlich sind. Gut. Kennt ihr das? 2 Leute erleben das Gleiche. Und hinterher berichten sie, und die Berichte sind ganz unterschiedlich. So war es auch bei den 12 Männern, die Mose ausgesandt hatte, das Land Kanaan auszukundschaften. Sie sollten schauen, wie das Land ist, das sie einnehmen sollten. Die haben dieselbe Reise gemacht. Die haben dasselbe Obst gesehen. Die haben dieselbe fruchtbare Land gesehen. Dieselben Städte, dieselben Mauern und dieselben riesigen Bewohner. 10 von ihnen kamen zurück und sagen, also das ist völlig unmöglich, dieses Land einzunehmen. Dort leben riesige Menschen, die haben starke Mauern, feste Städte. Da haben wir keine Möglichkeit, dort reinzukommen in dieses Land. Und 2 von ihnen haben gesagt, das Land ist gut, das Land ist fruchtbar, lasst uns gehen, Gott ist mit uns. Wie kann das sein? 12 haben das Gleiche gesehen und 10 geben einen Bericht, der ganz anders ist, und 2 wieder einen anderen Bericht. Einer von diesen Männern heißt Kaleb, einer von den 2, die guten Bericht gegeben haben. Und was das jetzt heute mit uns zu tun hat, wie wir auf Nachrichten schauen, auf Dinge, die uns Sorgen machen, das und das soll es heute in der Predigt gehen. Als erstes möchte ich euch den ersten Teil des Predigttextes vorlesen, aus Josua 14. In Gilgal kamen die Männer des Stammes Juda zu Josua, und Kaleb ben Jefunne aus der Sippe Kenas sagte zu ihm: Du weißt ja, was Jahwe zu Mose, dem Mann Gottes, über mich und dich in Kadesh Barnea gesagt hat. Ich war damals 40 Jahre alt, als Mose, der Diener Jahwes, mich von Kadesh Barnea als Kundschafter in dieses Land hier geschickt hatte. Und ich erstattete ihm Bericht, wie ich es in meinem Herzen hatte. Doch meine Brüder, die mit mir gezogen waren, machten dem Volk Angst. Aber ich ließ mich nicht beirren, sondern vertraute ganz auf Jahwe, meinen Gott. Kaleb, mit vollem Namen Kaleb ben Jefunne aus dem Stamm Juda, ein Kenesiter, heißt in anderen Übersetzungen, das heißt eigentlich einer aus dem Land Kanaan. Es wird angenommen, dass Kaleb schon sehr früh mit seiner Sippe in das Volk Israel aufgenommen wurde. Also ein eingebürgerter Ausländer, ein Reichschmeckter. Ich kann mich gut mit dem identifizieren. Ich bin auch so eine. Es geht mir gut damit. Ich lebe gerne und gut in Deutschland. Und ich glaube, Kaleb ging es auch gut im Volk Israel. Und Gott hat ihm durch Mose damals eine verantwortungsvolle Aufgabe gegeben, nämlich das Land Kanaan auszukundschaften. Hier können wir also schon sehen, Gott gebraucht auch Reichschmeckte. In den ersten drei Versen erfahren wir aber noch viel mehr über Kaleb. Zusammen mit Josua und 10 weiteren Männern aus jedem Stamm Israels einer, hatte Mose sie 45 Jahre vorher ausgesandt, um ins verheißene Land Kanaan zu gehen und alles auszukundschaften. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt, also ein fruchtbares Land. Die 12 Männer haben sich alles genau angeschaut. Ja, und sie haben sogar Obst mitgebracht, wunderbares Obst, das dort gewachsen ist, als Beweis für die Fruchtbarkeit des Landes. Und als die 12 Kundschafter zurückkamen, hatten alle dasselbe gesehen. Fruchtbares Land, aber auch große befestigte Städte und riesige, starke Bewohner. Und die Reaktionen darauf waren völlig unterschiedlich. 10 der Kundschafter sahen nur das Menschliche, die beängstigende Realität vor Augen. Sie sahen auch auf ihre menschlichen Möglichkeiten. Sie kamen aus der Sklaverei, waren nicht mit guten Waffen ausgestattet und sie hatten gerade eine Wüstenwanderung hinter sich. Die menschliche Realität löste Angst, Mutlosigkeit und Panik bei ihnen aus. Und die gaben sie auch an das Volk weiter. Sie waren Entmutiger. Josua und Kaleb waren die beiden einzigen, die anders berichteten. Sie sahen die menschliche Realität auch. Aber sie sahen zusätzlich Gottes Realität. Sie hatten auf der Wüstenwanderung die schon ganz eindrücklich erlebt, was Gott tun kann. Sie waren Ermutiger. Kaleb sagte in dem Bibeltext, ich berichtete, wie ich es in meinem Herzen hatte. Was haben wir in unseren Herzen? Überwiegen da die Sorgen, Angst und Furcht? Sehen wir auch nur die menschliche Realität, die Wirtschaftskrise, die Politik, die Kriege? Ja, auch ich habe das Gefühl, dass unsere Welt sich verfinstert. Vielleicht drücken auch gerade eigene Sorgen im Leben. Vielleicht steckst du gerade in einer Krise. Siehst nicht weiter und hast auch gerade keine Perspektive für die Zukunft. Auf was schaust du? Auf die Probleme, die wie Riesen und Festungen erscheinen? Oder auf Gottes Macht und seine Liebe? Und vor allem, was bewirkst du bei den anderen damit? Bist du ein Entmutiger oder ein Ermutiger? Neulich war ich mit jemandem zusammen, der politisch interessiert und auch aktiv ist und der sich sehr viel damit befasst. Diese Person sagte zu mir, die Wirtschaft hier in Deutschland, die geht den Bach runter. Deutschland ist nur noch auf dem absteigenden Ast. Geh doch in die Schweiz. Du hast ja die Möglichkeit dazu. Und die Person hat mir noch viele negative Dinge aufgezählt, die Realität sind, die leider stimmen. Obwohl ich ein eher positiv denkender Mensch bin, hat mich dieses Gespräch doch bedrückt. Und ich musste wieder ganz neu bewusst machen, was Gott mir damals, als ich in der Schweiz vor der Entscheidung stand, ob ich Ernst heirate und nach Deutschland komme, zugesagt hat. Es war nämlich der Vers aus Josua 1,9. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir in allem, was du tun wirst. Jawohl, das habe ich erlebt. Er ist mit mir hier in Deutschland. Das habe ich immer wieder erfahren und darauf vertraue ich auch in Zukunft, dass Gott zu dieser Verheißung steht. Manchmal erlebe ich leider auch gerade bei Christen, dass sie nur noch das Negative sehen. Da kommt noch der Gedanke von der Endzeit dazu. Ja, es wird alles nur noch schlimmer. Die Einflüsse der Welt, alles nimmt Überhand. Wir leben in einer furchtbaren Zeit. Ja, es ist eine Realität. Aber es gibt auch hier eine andere Realität in der Bibel. Da steht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Oder all eure Sorgen werfet auf ihn, auf Gott, denn er sorgt für euch. Oder eben der Vers aus Josua 1,9. Es gibt noch viel mehr. Das ist auch Realität. Von was lassen wir unser Herz bestimmen? Sehen wir nur die menschliche Realität, die wir vor Augen haben? Oder sehen wir eben auch diese göttliche Realität, seine Zusagen? Und sehen wir auch, dass Gott mächtiger ist? Die 10 Kundschafter haben nur die Realität gesehen, die sie vor Augen hatten. Und sie haben dem Volk Angst eingejagt damit. Das Herz des Volkes wurde verzagt. Sie waren eindeutig Entmutiger. Kaleb und Josua haben beide Realitäten gesehen. Sie haben das auch gesehen, was vor Augen war. Aber sie haben auch gesehen, was sie alles schon mit Gott erlebt hatten. Auf dieser Wüstenwanderung, die Teilung des Roten Meeres, wie er sie versorgt hat mit Manna, mit Wachteln, mit Wasser. Und die hatten auch diese Sicht auf die göttliche Realität. Was bist du? Wir tragen Verantwortung, ob wir entmutiger oder ermutiger sind. Wie können wir denn ermutiger werden? Es hilft, sich an das Gute zu erinnern, was wir schon mit Gott erlebt haben. Und ich rate allen immer, schreibt auf, was ihr mit Gott schon erlebt habt. Weil wenn Zeiten kommen, wo es uns nicht so gut geht, hilft uns das, den Blick auf Gott nicht zu verlieren. Und im Psalm 103 werden wir auch aufgefordert, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und in den Versen danach kommen schon Aufzählungen, was er für uns getan hat, wofür wir dankbar sein können. Er vergibt dir all deine Schuld. Er erlöst dein Leben vom Verderben. Er bedeckt dich mit Liebe und Erbarmen. Da steht noch mehr. Aber neben all den Dingen, die da in der Bibel aufgeschrieben sind, sind auch die persönlichen Erlebnisse mit Gott ganz wichtig. Und es heißt in der Bibel, wir sollen uns nicht nur daran erinnern, sondern wir sollen sie auch anderen weitererzählen, weitergeben. Wir sollen Zeugnis ablegen von dem Grund unserer Hoffnung. Wir saßen mal in der Schweiz, war noch jung, am Abend in einer Gruppe zusammen und haben uns entschieden, wir erzählen einander, was wir schon mit Gott erlebt haben. Jeder hat da was erzählt und da kam so eine Freude auf. Und unser Glaube wurde so stark und wir wussten, bei Gott ist alles möglich. Das war ein richtig ermutigender Abend. Werden wir doch ermutiger. Wir tragen die Verantwortung für das, was wir ausstrahlen, auch auf andere. Sicher, es gibt Zeiten, wo wir vielleicht selber Ermutigung brauchen, wo es uns gerade nicht gut geht. Da müssen wir auch nichts produzieren. Zum Beispiel nach dem Tod von meinem Mann war ich zuerst wirklich keine Ermutigerin. Aber nachdem ich meinen Blick wieder auf Gott richten konnte und wieder sehen konnte, wie er uns als Familie versorgt, wie er da ist, da wurde mein Glaube wieder gestärkt. Und heute kann ich sagen, überzeugt sagen, Gott hat uns nicht versprochen, alles Schwere aus dem Weg zu räumen. Aber, oder es nach unseren Vorstellungen zu lösen, auch das nicht. Aber er hat versprochen, immer bei uns zu sein und uns zu versorgen. Und das habe ich erlebt. Und es lohnt sich, an Gottes Zusagen festzuhalten. Der Josua-Text geht weiter hier. An diesem Tag hatte Mose mir unter Eid versprochen, der Teil des Landes, den du als Kundschafter betreten hast, soll dir und deinen Nachkommen für immer gehören, denn du bist Jahwe meinem Gott treu gefolgt. Das ist jetzt 45 Jahre her und Jahwe hat mich tatsächlich am Leben erhalten, wie er es damals in der Wüste durch Mose versprochen hat. Heute bin ich 85 Jahre alt und noch genauso stark wie damals als Kundschafter. Ich kann immer noch kämpfen und in den Krieg ziehen. Gib mir nun dieses Gebirge, von dem Jahwe geredet hat. Du hast damals selbst gehört, dass die Anakiter dort in großen, stark befestigten Städten wohnten. Vielleicht steht Jahwe mir bei, dass ich sie vertreiben kann. Er hat es mir ja zugesagt. Da segnete Josua Kaleb und erklärte Hebron zu seinem Erbbesitz. Hebron hieß damals übrigens noch Kiriat Arba. Stadt des Arba, das war der größte Mann unter den Anakitern gewesen. Danach war der Krieg zu Ende und das Land kam zur Ruhe. Weil Kaleb Gott vertraute und ihm nachgefolgt war, schwor Mose Kaleb, dass er das Land einmal besitzen sollte, das sie erkundet hatten, und das den anderen damals zu gefährlich war. Kaleb erhielt ein Versprechen und eine Zusage von Gott. Aber zuerst musste er jetzt 40 Jahre Wüstenwanderung mitmachen, die Gott über das Volk verhängt hatte. Das Volk wollte damals das Land Kanaan nicht einnehmen und sie sollten es dann auch nicht einnehmen. Gott hat gesagt, dass sie die 40 Jahre durch die Wüste ziehen und dass sie alle die, wo eben da nicht einnehmen wollten, dass die in der Zeit sterben werden. Und Kaleb, der hat ja vertraut, der wollte gehen. Wie muss der sich wohl gefühlt haben? 40 Jahre diese Strafe mittragen, durch die Wüste laufen, obwohl er nichts dafür konnte, obwohl ihn keine Schuld traf, musste er trotzdem die Strafe mittragen. Stellt euch vor, ihr müsst 40 Jahre lang einen beschwerlichen Weg gehen, für den ihr gar nichts könnt, bevor Gott dann seine Zusagen erfüllt. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Tragt ihr Konsequenzen, die ihr nicht selber verschuldet habt? Vielleicht die Fehlentscheidung eines Chefs kostet dich den Job? Oder deine Kindheit, die Scheidung deiner Eltern hat dein Leben geprägt? Der Betrug des Partners zerstört Vertrauen. Zerstört Familien, Vielleicht trägst du noch Schulden mit, die ein anderer gemacht hat, und sie lasten auf deiner Familie. Du steckst gefühlsmäßig in einer Wüste, in die andere dich gebracht haben, wo du gar nichts dafür kannst. Und dann kommt die Frage jetzt, was macht das mit mir? Werde ich bitter? Werde ich hart? Ziehe ich mich zurück? Und sage, ich vertraue niemandem mehr, auch Gott nicht. Kaleb hätte wahrlich allen Grund gehabt, bitter zu werden. 40 Jahre Umweg durch die Wüste, weil andere nicht auf Gott vertrauten. Er hätte sagen können zu Gott, das ist ungerecht. Ich habe doch vertraut, ich habe es doch richtig gemacht. Und trotzdem werde ich damit bestraft. Aber wir lesen nicht, dass Kaleb bitter wurde. Nein, er ging den Weg mit und er hielt fest an den Zusagen Gottes. Einer hat das noch viel radikaler erlebt als Kaleb. Er trug nicht nur 40 Jahre Strafe und Umweg mit. Nein, er trug unsere ganze Schuld. Und war selber völlig unschuldig. Jesus, er hat unsere Schuld getragen, obwohl er selber ohne Schuld war. Und er wurde auch nicht bitter. Am Kreuz betete er noch, Vater, vergib ihnen. Also, wenn du auch den Eindruck hast, gerade in einer unverschuldeten Wüste zu stecken, oder auch in einem Verschuldeten. Jesus weiß, wie du dich fühlst. Jesus geht mit und Jesus will dir auch Kraft geben in dieser Wüstenzeit. Du hast die Wahl, was du damit machst. Bitterkeit ist verständlich, aber sie frisst dich auf. Kaleb und Jesus zeigen uns einen anderen Weg. Festzuhalten an Gott und seinen Zusagen und ihm weiter zu vertrauen. Während der Zeit der Wüstenwanderung in den 45 Jahren hören wir nichts weiter von Kaleb. Bis sie jetzt wieder an dem Ort sind, wo Mose ihm geschworen hat, dass er dieses Land kriegen wird. Und da tritt jetzt Josua vor. Und er fordert die Einlösung dieses Versprechens. Josua war ja auch dabei gewesen, als Mose das Kaleb versprochen hatte. Und er wusste, wovon Kaleb sprach. Beide Männer hatten damals denselben Auftrag und beide hatten ihren Blick auf Gott gerichtet. Als Kaleb jetzt vor Josua steht, erinnert er sich, zunächst daran, was Gott bereits erfüllt hat in seinem Leben. Gott hat ihn 45 Jahre am Leben erhalten, obwohl alle anderen aus seiner Generation gestorben sind. Außerdem stellte Kaleb fest, dass er noch dieselbe Kraft hat. Mit Gottes Hilfe ist er nach wie vor fähig, das Land einzunehmen. Gott Vertrauen schenkt Kraft, geistliche, mentale und manchmal auch körperliche Kraft. Und zudem haben Kaleb die Jahre des Umherziehens in der Wüste körperlich stark gemacht. All die Jahre hindurch hat Kaleb an Gott festgehalten und die Zeit in der Wüste durchgestanden. Und nun ist er am Ziel der Verheißung angekommen. Nun steht er auf und fordert seinen Anteil. Und es wirkt fast so in dem Bibelvers, als wollte er sich vordrängen und jetzt das Beste für sich haben. Bei genauerem Hinsehen merken wir aber, dass das nicht der Fall ist. Kaleb betet um das Gebirgsland. Genau dort, wo die starken, befestigten Städte liegen. Daran hat sich in den 45 Jahren nichts geändert. Die Bewohner galten als groß und stark. Und die Stadt Hebron, die Kaleb einnehmen wollte, hieß früher Kiriat Arba, die Stadt des Arba. Das war ein großer, bekannter Mann unter den Anakiten. Es war also weiterhin ein herausforderndes Gebiet. Und vor 45 Jahren war das Volk vor dem Gebiet zurückgeschreckt. Es war ein Gebiet, das sie damals nicht haben wollten. Vielleicht wollte jetzt Kaleb auch ein Zeichen setzen und sagen, ich will Gott vertrauen und ich will genau dieses Gebiet haben. Wir wissen es nicht. Aber er suchte jedenfalls nicht das einfachste Land und den bequemsten Weg aus. Zwei Dinge fallen mir dann Kaleb auf. Das erste, er erinnert sich an das, was Gott in seinem Leben schon erfüllt hat. Und er zählt das auf. 45 Jahre hat ihn Gott in der Wüste am Leben erhalten. Und er hat immer noch die Kraft. Wenn du gerade vor einer Herausforderung stehst und dir das alles schwer erscheint, dann erinnere dich daran, was hat Gott schon in deinem Leben getan? Wo hat er dich durchgetragen? Die Erinnerung an gestern gibt Mut für morgen. Und zweitens, Kaleb hat jetzt aber auch nicht gewartet, bis ihm da was angeboten wurde. Nein, er ist aufgestanden und hat gesagt, gib mir jetzt dieses Gebirge, das Gott mir da versprochen hat. Er ist entschlossen und steht entschlossen hin und sagt, und jetzt gib es mir. Und manchmal braucht es auch diesen Schritt, aufzustehen und zu sagen, Gott, du hast es mir versprochen. Ich vertraue dir und jetzt gib es mir. Und dann wählte er nicht das einfache, nicht das flache, fruchtbare Land, sondern das Gebirge. Wo ist dein Gebirge? Gibt es vielleicht auch ein Gebiet, wo du dich lieber drücken möchtest, das du lieber nicht einnehmen möchtest? Etwas, was wie ein Berg erscheint in deinem Leben? Ich habe im Bibeltext im Vers 12 ein Wort herausgehoben. Das Wort vielleicht. Dieses vielleicht scheint im ersten Augenblick so gar nicht zu passen. Vielleicht ist hier kein Zweifel oder kein mangelndes Gottvertrauen, sondern es ist Demut, wo Kaleb sagt, und wenn Gott auch jetzt noch mir das Land nicht geben will, auch wenn ich jetzt noch warten soll, ich halte fest und ich gehe mit ihm. Er gibt sich Gott ganz hin und akzeptiert Gottes Zeitplan und seine Wege, ohne dabei das Vertrauen auf Gott zu verlieren. Er beendet nämlich den Satz mit der Aussage, er hat es mir ja zugesagt. Er hat gelernt zu warten und er ist sich gewiss, dass Gottes Zusage gelten, dass Gott seine Zusagen einhält. Und er vertraut Gott so sehr, dass er sagt, und ich überlasse dir den Zeitpunkt. Josua gibt das Land jetzt an Kaleb weiter. Er weiß um die Verheißung und für ihn ist es klar, dass jetzt der Zeitpunkt da ist, diese Verheißung einzulösen. Josua segnet Kaleb. Er weiß, dass es für Kaleb immer noch eine Herausforderung ist, dieses Land einzunehmen. Und Kaleb geht mutig vorwärts. Eigentlich wäre ja jetzt zu erwarten, dass Berichte kommen, wie sie das Land einnehmen, wie sie kämpfen. Aber stattdessen steht da in Vers 15 der Satz, danach war der Krieg zu Ende und das Land kam zur Ruhe. Das Wort Ruhe, das da gebraucht wird im Hebräischen, bedeutet das, von niemand beunruhigt zu werden. Also es heißt, Gott hat Josua und sein Kaleb und seinem Stamm das Land jetzt gegeben, ohne große Kämpfe, ohne große Verluste. Es war der Zeitpunkt und Gott gab ihnen dieses Land. Es lohnt sich zu warten, nicht aufzugeben. Gottes Zusagen gelten. Ich möchte mir Kaleb als Vorbild nehmen. Ich bin leider sehr ungeduldig. Und ich möchte Gottes Zusagen in meinem Leben oft schnell erfüllt sehen. In jungen Jahren hat Gott mir mal eine persönliche Zusage für mich gegeben durch eine andere Christin, nämlich, dass ich mal eine Mutter für viele Kinder sein werde. Als ich 38 Jahre alt war, hatte ich eine große Lebenskrise. Ich hatte keinen Partner, keine Kinder und ich wusste, meine biologische Uhr läuft ab. Ich habe damals mit leiblichen Kindern, einfach mit Kindern abgeschlossen. Ich habe gedacht, diese Zusage von Gott, das gilt halt aufs Geistliche bezogen. Er wird mir geistliche Kinder geben, also Leute, die ich begleiten kann. Ich hatte Frieden über dieses Thema. Ich war dann allerdings sehr überrascht von Gott, dass er diese Zusage dann auch noch in ganz reeller Weise hier eingelöst hat und mir eine Familie mit vielen Kindern geschenkt hat. Wartest du vielleicht auch noch auf die Erfüllung einer persönlichen Zusage? Gib nicht auf. Vertrau auf Gott, er kennt den richtigen Zeitpunkt. Warten ist kein Zeichen von Gottes Abwesenheit, sondern von seiner Vorbereitung darauf. Kaleb hat sein Land bekommen. Nach 45 Jahren Warten stand er endlich auf dem Boden, den Gott ihm versprochen hatte. Und das Land ruhte vom Krieg. Gott hat sein Versprechen eingelöst. Im Hebräerbrief im Neuen Testament wird erzählt von Menschen wie Kaleb, die an Gottes Zusage festhielten. Und dann kommt der entscheidende Satz. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und dem Vollender des Glaubens. Kaleb schaute auf Gottes Verheißung. Und wir können auf den schauen, in dem alle Verheißungen bereits erfüllt sind. Christus ist gekommen. Er ist gestorben und auferstanden. Das Entscheidende ist geschehen. Und wir haben auch noch weitere Zusagen. Das Jahreslos von diesem Jahr, siehe, ich mache alles neu. Es gilt für ein neues Land später, wo keine Schmerzen, keine Trauer, kein Leid mehr sein wird. Es gilt bis dahin festzuhalten an dem, was Gott uns zugesagt hat, und zu vertrauen wie Kaleb. Ich möchte beten. Danke, Herr, dass wir in deinem Wort lesen können, wie du deine Verheißungen erfüllt hast, dass du zur richtigen Zeit gekommen bist. Hilf uns zu warten, dir zu vertrauen. Hilf uns, Heiliger Geist, dieses Vertrauen zu halten und dass es in unserem Leben sichtbar wird, dass wir auch ermutiger werden für andere. Danke für all die Verheißungen, die du uns gegeben hast und die gelten. Du bist bei uns alle Tage. Mit dir können wir mutig vorwärts gehen und neues Land einnehmen. Danke, Herr, dass deine Zusagen gelten. Amen. Ich habe jetzt einfach noch so vier wichtige Punkte dazu auf die Folie geschrieben. Vergiss das Gute nicht, das du mit Gott erlebt hast. Sei ein Ermutiger. Erzähle davon, dass es ausstrahlt, auch durch dein Leben. Vertraue Gott in Wüstenzeiten. Es kann manchmal länger dauern, aber Gott hat versprochen, da zu sein. Und Gott kommt zur rechten Zeit. Er hat uns nicht vergessen. Jetzt hören wir das Lied. Lass uns das. Wir stehen dann auf zum Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann spreche ich noch den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.